Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Begrüßung, Stefan. Wobei bei der Ankündigung einer sportlichen Predigt die Latte ja jetzt schon mal hoch liegt. Ja, mein Name ist Hans-Günter Schmitz, bin 59 Jahre alt, seit 36 Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder, 3 Schwiegerkinder und 5 Enkelkinder. Noch kriege ich das alles zusammen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, nicht nur heute zum Gottesdienst, sondern auch gestern hier ein Freundestreffen feiern durften, hier in euren schönen Räumlichkeiten. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. SRS, Sportler und Sportler, ist eine missionarische Arbeit. Und Stefan hat es gesagt, es geht um Mission. Es geht auch um Vision. Ich war vor 4 Jahren in Brasilien. Das war die Fußball-Weltmeisterschaft, wo wir relativ erfolgreich waren. Manche erinnern sich dunkel. Ich war sogar beim Halbfinale 7:1 gegen Brasilien umgeben von ungefähr 500 Brasilianern. Das war sehr speziell. Man sagte damals, die Argentinier haben Messi, die Portugiesen haben Ronaldo, die Brasilianer haben Neymar und die Deutschen haben ein Team. Und ich glaube, das stimmte. Wenn man das so mitgekriegt hat als Außenstehender, zum Teil waren wir auch ein bisschen näher dran an der Mannschaft. Es schien ein Team zu sein, die waren geprägt von der großen Vision, wir holen den 4. Stern. Wir möchten Weltmeister werden. Und das ging nicht nur den 11 Spielern so, die am Platz waren, oder den 23 im Kader, das ging bis zum Busfahrer und Koch. Wir haben ein großes Ziel. Hatte Jesus eine Vision? Ich glaube ja. Er hatte sicherlich auch mehrere. Aber eine große Vision, müssen wir mal gucken, ob das hier geht. Lesen wir zum Beispiel in Lukas 13. Da sagt Jesus, aus dem Norden und dem Süden, dem Osten und dem Westen werden Menschen mit mir zusammen sein und ein Fest feiern. Und gibt damit einen Blick in die Zukunft. Und er meinte damit nicht die Menschen aus dem Norden, Süden, Osten, Westen Israels, sondern aus aller Welt. Das, was die Jünger nicht verstanden haben, was sie später noch nicht richtig verstanden haben. Und Gott das dem Petrus in besonderer Weise deutlich machen muss. Es geht um alle. Johannes 17, dieses Gebet von Jesus, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, mal mit mir zusammen sind, für immer. Das ist das große Bild, das Jesus vor Augen hat. Menschen aus aller Welt mit ihm zusammen für immer. Aber dann könnte man am 21. Oktober 2018 sicher fragen, ist was aus dem Ruder gelaufen? Wie sieht unsere Welt heute aus? Wenn wir in die Nachrichten schauen, dann könnten wir jeden Tag diese Bilder sehen. Oder sehen Sie? Erdbeben, Flutkatastrophen, Terror, Zerstörung, wo wir hinschauen, Hunger. Ist da was aus dem Ruder gelaufen? Hat Gott die Kontrolle verloren? Was ist übrig von dieser Vision? Und wenn wir ehrlich sind, fragen wir uns das doch manchmal. Wir kommen doch manchmal gar nicht mit. Wir können das doch fast nicht mehr verarbeiten, was an Not und Elend in der Welt da ist. Und dann schauen wir ins Matthäusevangelium, Kapitel 24, und sehen, dass Jesus das genau gesagt hat. Das alles wird passieren. Und er beschreibt es ganz konkret, mit Erdbeben, mit Katastrophen, mit Hunger und vor allen Dingen, dass sich die Menschen gegenseitig töten und auf schreckliche Weise vernichten. Und dann sagt Jesus, das ist aber noch nicht das Ende. Das Evangelium, die gute Nachricht, Christus gestorben und auferstanden, wird bis ans Ende der Welt gehen. Erst dann kommt das Ende. Das wissen wir, aber es ist manchmal so weit weg. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, ich möchte mich und uns alle ermutigen, dass Gott vollkommen die Kontrolle hat und dass er an dieser Vision vollkommen unterwegs ist, aber dass er uns mit hineinnimmt. Und ich möchte es tun an 3 Bibelworten, die uns sehr bekannt sind. Manchmal so bekannt, dass wir uns fast nicht mehr trauen, darüber zu predigen. Das erste lesen wir in Matthäus 28. Gehet hin in alle Welt. Machet zu Jüngern. Sagt das Evangelium. Wem sagt er das? Diesen 11 übrig gebliebenen Jüngern. verzweifelt, sich eingeschlossen im Raum, Angst, jetzt werden sie auch getötet, gefrustet. War das alles umsonst? Wir haben unsere Berufe aufgegeben, wir waren mit diesem Jesus unterwegs, wir waren überzeugt, er ist der Messias. Und obwohl Jesus es ja immer wieder gesagt hat, ich werde sterben. Nein, das wird dir nicht passieren, sagt Petrus. Und wenn ich selber reinhauen muss, was er ja dann auch getan hat. Und dann ist er doch tot. Alles umsonst. Und dann sind sie eingeschlossen in dem Raum. Und wir haben es eben in der Textlese gehört und auf einmal steht Jesus vor ihnen. Und er breitet die Arme aus. Und er sagt nicht, das wusste ich doch, dass ich mich auf euch nicht verlassen kann. Ich habe es euch doch gesagt. Petrus, habe ich dir nicht gesagt, dass du mich dreimal verleugnen wirst? Du wolltest mir ja nicht glauben. Auf euch ist kein Verlass. Geht nach Hause, sagt er nicht. Er sagt zwei Dinge, Friede euch. Steht nicht zwischen uns. Ich habe euch lieb. Und dann sagt er, und jetzt sende ich euch. So wie mich der Vater gesandt hat, sende ich jetzt euch bis ans Ende der Welt. Gehet hin und mache zu Jüngern. Ich habe mich gefragt, was haben die Jünger in dem Moment gedacht? Wir 11 Feiglinge, wir sollen jetzt die Welt retten? Du hast eine große Vision und wir sollen sie umsetzen? Impossible. Geht nicht. Schick uns nach Hause, wir sind nicht fähig dazu. Wir können uns ja mal 2018 fragen, ist dieser Missionsbefehl überhaupt erfüllbar? Was ist passiert in 2000 Jahren? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Kommunikation sich doch dramatisch entwickelt hat. Als 1492 Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat, hat man 2 Jahre gebraucht, bis es der König in Spanien wusste. Als die Französische Revolution ausbrach, braucht es 14 Tage, bis man in Europa wusste, da ist was los in Paris. Als John F. Kennedy erschossen wurde, waren 2 Stunden, bis man es überall auf der Welt wusste. Und heute? Breaking News den ganzen Tag. Wenn wir das Handy nicht ausmachen, sind wir immer live dabei. Warum passiert das nicht mit dem Evangelium, dass wir die Welt noch nicht erreicht haben? Wir haben mal bei einer internationalen Missionskonferenz darüber gesprochen und da kamen so Antworten, wir haben den Auftrag nicht richtig geteilt, wir haben nicht genug Einigkeit, es gibt keine Vision, es gibt keine richtigen Strategien. Einer sagte, wir haben den Ball zu lange in der eigenen Hälfte gespielt. Ich glaube, der war Fußballer. Wir glauben nicht mehr das, was wir glauben. Vielleicht gibt es viele Gründe. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, ich sende euch. Und er sagt es uns. Wir haben es eben auch im Lied gesungen, dass wir Zeugen sein sollen. Ich weiß nicht, steht nicht so im Text, aber vielleicht hat er dem Petrus gesagt, Petrus, geh noch mal zu der Magd. Sag ihr, dass ich wirklich der Christus bin und dass du mein Mitarbeiter bist. Oder dem Andreas, geh mal zu den Kriminellen, du weißt ja, wo die sind. Sag dem Barabbas, dass ich nicht nur einmal für ihn gestorben bin, sondern 2-mal. Wir wissen es nicht. Aber Jesus sagt ja nicht nur, geht hin, er gibt ihnen auch die Strategie an die Hand. Er sagt, so wie mich der Vater gesandt hat. Genau so. Wie hat Gott denn seinen Sohn gesandt? Wie hat Jesus seine Sendung verstanden? Nun, zum einen, dass er ganz nah an den Menschen ist. Gott wurde ein Gott zum Anfassen. Jesus war da, wo man ihn brauchte. Der hat sich auch nicht gescheut. Der hat nicht versucht, die Welt durch eine Predigt aus dem Himmel zu retten. Er war ganz nah bei den Menschen. Er ging zu der Frau an dem Brunnen. Das war gesellschaftlich völlig daneben. Man ging nicht zu den Frauen und redete mit denen, schon gar nicht mit den Samaritischen. Dann geht er in das Haus eines Verbrechers und die Mitarbeiter müssen ihm sagen, Jesus, weißt du nicht, wer das ist? Da geht man doch nicht hin. Schon gar nicht Abendessen. Das war ja mehr als Nahrungsaufnahme. Jesus war da, wo man ihn braucht. Sind wir nah an den Menschen, die uns brauchen? Wenn Jesus sagt in Johannes 7, wer an mich glaubt, von des Leibe werden lebendiges Wasser fließen oder Ströme wie lebendiges Wasser, dann müssen wir uns ja fragen, ob wir so nah dran sind, dass die auch nass werden können. Oder ob wir aus der Distanz meinen, Leute zu erreichen. Jesus war ganz nah dran. Jesus hat als zweites seine, ich muss auch zwischendurch mal klicken, sorry. Jesus hat als zweites gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Er hat seinen Jüngern nicht den Kopf, sondern die Füße gewaschen. Die Frage ist, wie wir missionarisch unterwegs sind. Als Moralapostel, als die mit dem erhobenen Zeigefinger, als die, die zu Menschen gehen und sagen, wenn du schon gottlos lebst, dann sollst du wenigstens ein schlechtes Gewissen haben. Oder interessieren wir uns für die Bedürfnisse der Menschen? Die Sportuniversität Köln hat vor 2 Jahren eine Untersuchung veröffentlicht. Sie haben 1500 Spitzensportler befragt. 30% seelisch krank. 30%. Depression, Magersucht. 29% der Bundesligaspieler, Fußball-Bundesligaspieler sind süchtig. Nicht nur alkoholsüchtig, gibt es vielleicht auch ein paar, aber vor allen Dingen spielsüchtig. Immer zocken. Einer sagte mir, 2 Aufzüge im Hotel, wetten wir mal eben 1000 Euro, welcher zuerst unten ist. Welche Bedürfnisse haben die Menschen und was sagen wir ihnen? Und Jesus hat seine Sendung verstanden, zu retten, nicht zu richten, zu helfen, zu dienen. So hat es Jesus uns vorgelebt und das ist die Strategie, wie er uns sagt, so sollt ihr es auch tun. Der Auftrag, der steht, geht hin. Und wenn wir ehrlich sind, wir finden ihn doch auch als Mission Impossible. Was sollen wir wenige in Mössingen denn erreichen? Was sollen wir 700 Mitglieder von SAS denn bei 30 Millionen Menschen, die aktiv Sport betreiben in Deutschland, denn ausrichten? Jesus sagt, geht hin. Das ist das Erste. Das Zweite, Apostelgeschichte 1, auch ein Bibeltext, der euch wahrscheinlich allen sehr bekannt ist. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sagt da nicht, einige von euch werden vielleicht ganz gut unterwegs sein. Ihr werdet, nicht vielleicht, es könnte sein, dass ihr werdet. Ja, wo denn? In Jerusalem, in Judäa, Samaria. Und dann kommt der gleiche Begriff, bis ans Ende der Welt. Geht hin in alle Welt und ich verheiße euch, es wird passieren. Ihr werdet es sein. Jetzt müssen wir 2 Vorbemerkungen machen zur Apostelgeschichte. Die erste Vorbemerkung, das Wort Apostelgeschichte ist eigentlich völlig falsch. Es ist nicht die Geschichte der Apostel. Es ist die Geschichte von Jesus. Lukas schreibt seinem Freund Theophilus, nun mein lieber Freund, schreibe ich dir erneut. Er hat ihm schon einen Brief geschrieben. Das ist das Lukas-Evangelium, wo er beschreibt, wie Jesus geboren ist, wie er lebt, wie er am Kreuz stirbt, wie er aufersteht, wie er zum Himmel fährt. Das ist das erste Buch von Lukas. Und jetzt schreibt er, mein lieber Freund, berichte ich dir weiter, was Jesus tut. Aber jetzt nicht durch seinen irdischen Leib, sondern durch seine Mitarbeiter, durch seine Gemeinde. Aber er ist es, der es tut. Das lesen wir in der ganzen Apostelgeschichte. Das fängt gleich am Anfang an, als Petrus und Johannes vor dem Tempel gehen und da der lahme Mensch um Geld bittet und Petrus sagt, wir haben kein Geld, aber im Namen Jesus Christus, steh auf. Und dann ist der Mensch gesund und alle fangen an, Petrus und Johannes zu feiern. Und Petrus muss sagen, stopp, was macht ihr da? Das haben nicht wir getan. Das hat Jesus getan. Und Jesus tat der Lydia das Herz auf. Das hat nicht Paulus getan. Aber er hat den Paulus benutzt. Und er möchte uns benutzen. Deswegen ist es eigentlich die Geschichte von Jesus, wie er weiterwirkt, aber diesmal durch uns. Und ehrlich gesagt, er könnte es ja alleine viel besser. Aber er hat sich dazu entschieden, es durch euch in Mössingen zu tun. Und durch uns unter den Sportlern. Das ist das Erste. Und deswegen wird's übrigens, ist die Apostelgeschichte noch kein abgeschlossenes Buch. Es wird jeden Tag ein neues Kapitel geschrieben, was Jesus weiterhin tut, dass Menschen zum Glauben kommen. Die zweite Vorbemerkung zur Apostelgeschichte lesen wir im 4. Vers im 1. Kapitel. Da heißt es in manchen Übersetzungen, und Jesus hat sich in mehreren Kennzeichen als lebendig erwiesen. Das ist kompliziert formuliert. Im Grunde steht da, und Jesus hat immer wieder gezeigt, dass er lebt. Jetzt frage ich euch, wie viele Beweise braucht ihr, um zu glauben, dass jemand lebt? Wie viel? Mutig, was sagt meine Zahl? Einen, glaube ich auch. Ich war vor einigen Jahren sehr krank, war ein halbes Jahr außer Dienst und 10 Wochen im Krankenhaus und es war auch sehr ernst. Ich erinnere mich gut, als ich das erste Mal, als ich nach Hause kam, so ein paar Schritte vor die Tür gemacht habe, kam mir jemand mit dem Auto entgegen, der mich kannte. Er hielt an, machte die Scheibe runter und sagte, Hannes, du bist ja doch nicht tot. Ich war ein bisschen erschrocken über die Wortwahl, aber recht hatte er. Die Tatsache, dass ich spazieren ging, war ein Beweis, ich lebe. Warum betont Lukas, dass Jesus sich immer und immer wieder als lebendig gezeigt hat? Ich glaube, ein Grund war, weil die Jünger nichts dringender brauchten als die Überzeugung, das stimmt wirklich. Er lebt. Das war nicht eine Einbildung der Frauen am Grab. Das waren nicht unsere Wunschträume. Das war nicht irgendeine Illusion. Der lebt wirklich. Wir haben ihn gesehen. Andere haben ihn gesehen. 500 Menschen auf einmal haben ihn gesehen. Und Paulus betont das ja später im 1. Korintherbrief auch, dass er sich immer wieder gezeigt hat. Weil die Jünger wissen mussten, jawohl, das stimmt. Und ich glaube, das ist das, was wir am dringendsten brauchen in unserer Zeit. Die Überzeugung, Jesus lebt wirklich. Ich meine nicht diese Überzeugung, dass er damals gestorben ist, auferstanden ist und dann ist er wahrscheinlich irgendwann wieder gestorben. Das glauben viele Millionen Menschen. Nein, Jesus lebt. Er ist hier. Er lebt in mir. Und egal, was du morgen oder heute oder diese Woche vor dir hast, Jesus ist dabei. Ich heute Nachmittag eine gute Freundin besuche, deren Mann vor 2 Wochen gestorben ist an Krebs. Dann ist das ein Besuch, wo man mit Herzklopfen hingeht. Und wo man vielleicht nicht weiß, was man eigentlich sagen soll. Und dann darf man wissen, Jesus ist doch dabei. Er lebt, ich glaube das. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich weiß nicht, wer von euch sich an den 11. Februar 1982 erinnert. Einige sind ja schon früher geboren, so wenn ich in die Runde schaue. Vielleicht erinnert euch, 11. Februar 82, kurz überlegen, ganz wichtiges Datum, da habe ich geheiratet. Irgendjemand der Meinung, das wäre nicht wichtig? Für mich schon. An dem Tag habe ich entschieden, ich will Ehemann sein. Ich habe es vor dem Standesamt und vor der Gemeinde bezeugt und versprochen. Und ich kann mir nicht morgens, wenn ich mal schlecht geschlafen habe, überlegen, oh, heute wird es vielleicht schwierig, heute lasse ich das mal. Heute bin ich es mal nicht. Geht nicht. Ich könnte sogar meinen Ring abziehen, als äußeres Zeichen, dass ich verheiratet bin. Ich wäre es ja trotzdem. Die Frage ist nur, bin ich heute ein Guter oder ein Schlechter? Bin ich treu oder untreu? Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Frage ist nur, Wahrhaftige oder Unwahrhaftige? Übrigens braucht man zum Zeugensein auch keine Ausbildung, sondern man soll nur das sagen, was man gesehen oder gehört hat. Nicht mehr und nicht weniger. Das schließt nicht aus, dass wir Leute gut ausbilden. Das ist ein ganz anderes Thema für konkrete Berufungen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, warum? Nicht, weil die Jünger inzwischen so viel dazu gelernt hatten. Nicht, weil sie, ich muss auch mal zwischendurch wieder klicken, ne? Sorry. Aber den Vers habe ich schon gelesen, die habe ich auch schon gesagt. Aber dann seht ihr es nochmal doppelt. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Oh. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, weil ihr so viel dazugelernt hättet, weil ihr jetzt so weise seid, sondern weil ich euch meine Kraft gebe, den Heiligen Geist. Das mit dem Heiligen Geist ist allerdings so eine Sache. Einige denken, das ist eine Flüssigkeit. Weil Paulus immer wieder davon spricht, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Haben wir eben noch gesungen, erfülle mich. Und deswegen denken wir menschlich und denken, da muss der Heilige Geist ja eine Flüssigkeit sein. Und manchmal bin ich halb voll, manchmal nur ein bisschen, manchmal sogar drei Viertel. Nein, der Heilige Geist ist Person. Und entweder habe ich ihn oder habe ich ihn nicht. Es kann allerdings sein, ich kann ja auch nur hier stehen oder da vorne sitzen. Aber wenn ich hier stehe, kann es sein, dass ich nicht eure volle Aufmerksamkeit habe. Das könnte passieren. Es kann sein, dass wir dem Heiligen Geist nicht unsere volle Aufmerksamkeit widmen. Dass wir ihn nicht so wirken lassen, wie er gerne wirken möchte. Das kann sehr wohl sein. Deswegen sagt Paulus, seid erfüllt. Lasst ihm den Raum, den er gerne in eurem Leben haben möchte. Aber er ist Person, er ist Gott selbst. Ist ja auch interessant, dass Paulus selbst auch den Heiligen Geist immer wieder mit dem Thema Alkohol in Verbindung bringt. Das ist ein spannendes Thema. Schon bei Pfingsten, als der Heilige Geist kam und dieses Sprach- und Hörwunder geschah, sagen die Leute also, sorry, aber die müssen betrunken sein. Und Petrus sagt, nein, 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 morgens um 9 trinken wir noch nicht. Die Bars haben noch geschlossen. Woran erkennt man, dass jemand betrunken ist? Das wage ich mich mal zu fragen in Mössingen. Es gibt so drei besondere Kennzeichen. Erstens, wie einer Gleichgewichtsstörung. Wie er sich verhält, wie er geht, hat sich nicht so ganz unter Kontrolle. Zweites Kennzeichen, wie er spricht, der kann sogar Schwäbisch, obwohl er aus Norddeutschland kommt auf einmal. Und es gibt noch ein drittes, wie er riecht. Ein Betrunkener im Aufzug ist, das riecht noch 10 Minuten später. Woran erkennen wir, dass wir den Heiligen Geist haben? Paulus sagt, wie wir gehen, wie wir reden und wie wir riechen. Wie wir gehen. Ich habe ein paar Bibelverse hin. Wandelt im Geist, schau, wie du lebst. Wandelt in der Liebe, wandelt in der Weisheit, seid klug. Wandelt als Kinder des Lichts, unterschiedliche Bibelverse aus seinen Briefen. Wie wir uns verhalten, wie wir gehen, daran werden wir erkannt, ob wir mit Gott leben oder nicht. Wie wir reden, Apostelgeschichte 4, da sprach Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alle wurden erfüllt und redeten. Die Rede gefiel der ganzen Menge, viele andere Stellen. Die ersten Zeugen redeten über Christus. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und das hat die Konsequenz, sie haben darüber gesprochen. Wir müssen in der Welt des Sports darüber reden, was es bedeutet, mit Christus zu leben. Nicht von oben herab, nicht anklagend, sondern helfend. Da könnte ich jetzt viel drüber sagen, haben wir jetzt nicht die Zeit für. Und dann gibt es da noch so einen Bibelvers im 2. Korintherbrief. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tode führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Wir dürfen duften gehen. Wir sind Duftspender. Was für ein Geschenk. Allerdings gibt es so manche Ausreden bei mir und vielleicht auch bei dem einen anderen. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu schüchtern, ich kann nicht reden, ich kann nicht Hochdeutsch, ich bin zu unerfahren, was auch immer uns einfällt, dass andere das besser können als wir. Zeuge sein. Und dann lesen wir in der Bibel, der Abraham war zu alt, der Isaak war ein Tagträumer, der Jakob war ein Lügner, der Josef wurde missbraucht, Mose hat gestottert, Gideon war ängstlich, Samson hatte lange Haare, war ein Frauenheld, Rahab eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre, wurde zu Mörder, Elia war selbstmordgefährdet, Jesaja predigte nackt, Jona rannte von Gott weg, Naomi war eine Witwe, Hiob war bankrott, Petrus verleugnete Jesus, die Jünger schliefen, statt zu beten. Martha sorgte sich um alles Mögliche. Maria Magdalena war, naja, ihr wisst, was die war, die Frau im Jakobsbrunnen war geschieden und das gleich mehrfach. Zachäus zu klein, Paulus zu religiös, Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war sogar tot. Das sind nicht meine erfundenen Namen, das ist Bibeltext, dass Gott mit diesen Frauen und Männern Geschichte schreibt, die waren nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Aber wir können sagen, was wir mit Gott erlebt haben. Und ein drittes zum Abschluss, das wäre ja schon genug. Wenn Gott sagt, da ist der Auftrag, geht hin und ich verspreche euch, ihr werdet es schaffen, weil ich euch dazu befähige. Das wäre doch schon genug. Da könnten wir schon die Bibel zumachen und sagen, danke Herr. Aber da gibt es noch eine Bibelstelle, die möchte ich euch noch mitgeben. Offenbarung 7. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Völkern und Sprachen und Nationen und Kulturen, die Gott angebetet haben. Gott nimmt uns mit hinein, dass dieses Mission Impossible Realität ist und wird. Johannes, der war doch dabei, als er das gesagt hat, geht hin in alle Welt. Der dabei war, als der Heilige Geist kam, als Jesus gesagt hat, jetzt werdet ihr meine Zeugen sein. Der doch fröhlich unterwegs war als Missionar. Und dann wird er gefangen genommen, man hat ihn versucht, ihn zu töten, hat ihn in ein Fass siedendes Öl gesteckt, das hat er überlebt. Und dann hat man ihn nach Patmos geschickt. Das war kein mediterraner Urlaub. Der war da in Gefangenschaft, Isolationshaft. Verzweifelt, gefrustet muss er doch gewesen sein. Was ist übrig geblieben von diesem Auftrag, von dieser Vision? Warum sitze ich jetzt hier? Und dann sagt Jesus, komm, Johannes, ich zeige dir mal was. Und dann nimmt er ihn mit und zeigt ihm einen Blick in den Himmel und sagt, guck mal, wie das aussehen wird. Menschen von überall, Norden, Süden, Osten, Westen, wie ich die Vision beschrieben habe, sind dabei. Ihr habt euer Ziel erreicht. Mission erfüllt. Nicht, weil ihr so super gut wart, weil ich euch geholfen habe, aber es passiert. Und deswegen glaube ich, dass es ein Riesenvorrecht ist, dass wir vielleicht als erste Generation überhaupt in der Weltgeschichte die Möglichkeiten haben, jetzt schon mit hineingenommen zu sein, dass Gott wirkt. Dass Gott nichts aus dem Ruder gelaufen ist. Dass er überall in der Welt wirkt. Und wir können das ja auch mal umdrehen, statt nur die negativen Nachrichten zu sehen, mal zu sagen, wir könnten uns ja auch freuen an dem, was Gott alles tut in der Welt. Und ich habe euch mal, ich muss mich so ein bisschen rumdrehen, ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht. Einfach nur optische Eindrücke so der letzten Monate und Jahre. Ja, die sehen anders aus als wir, ne? Es waren die Kids Games in Madagaskar, 240.000 Kinder in 14 Tagen, missionarisch erreicht, Burundi, Indien in den Slums. Vielfalt Gottes. Wenn es ein bisschen schneller ginge, wäre noch besser, aber wir kriegen das hin. Und dann habe ich mal einfach von einer Woche E-Mails, die ich so kriege, ich bin in der weltweiten Leitung, was man dann so mitkriegt, was Gott tut. Indonesien, Aserbaidschan, Brasilien, Burkina Faso, Bangladesch, Costa Rica, Fidschi, Indonesien, Jordanien, Ukraine, Madagaskar, Nepal, Nigeria, Indien, Pakistan, Philippinen, Nepal, Sri Lanka, St. Louis, Paraguay. Eine Woche. Und dann habe ich es noch ein bisschen konkreter gemacht. An einem Tag habe ich Berichte bekommen, was Gott tut. Aus Chile, Mosambik, Brasilien, Mexiko, Jordanien, Katar, England, Ägypten, Indien, Ghana, Solomoninseln, Portugal, Korea, Tansania, Philippinen, Georgien, Ukraine, Pakistan, Kenia, Elfenbeinküste, USA und Deutschland war zum Glück auch dabei. Gott ist am Werk. Ihm ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Geht hin und machet zu Jüngern. Ihr werdet es tun. Ich bin derjenige, der euch dazu befähigt durch meinen Geist. Und miteinander werden wir mal mit Menschen aus allen Sprachen, Kulturen, da sind übrigens nicht nur die Ländergrenzen gemeint, da sind auch die Kulturgrenzen gemeint. Und glaubt mir, die Fußballer ticken anders als die Golfer. Und die Pferdesportler anders als die Tischtennisspieler. Und die Briefmarkensammler anders als, setzt ein, wen ihr wollt. Unterschiedlichste Kulturen. Und von überall werden wir mal zusammen sein und miteinander Gott loben. Amen. Ich darf euch bitten, aufzustehen und dass wir miteinander beten. Herr, was für ein Vorrecht, mit dir unterwegs zu sein. Danke, dass du trotz allem Versagen in meinem Leben, trotz aller Schuld, mich in dein Team berufen hast, dass du mir konkrete Aufgaben gegeben hast, hinzugehen, dich zu bezeugen, was du getan hast in meinem Leben und was das bedeutet, dass du gestorben und auferstanden bist, dass du lebst. Danke, dass du uns das zutraust, dass du uns das zumutest, weil du uns auch den Mut dazu schenken möchtest, den wir ja selber gar nicht haben. Danke, dass wir das miteinander tun dürfen, als Gemeinde, als der Kreis der Leute, die du dir vor Ort ausgesucht hast, zusammen dich anzubeten und sich gegenseitig zu ermutigen, vielleicht auch zu ermahnen, hinzugehen und dich zu bezeugen. Und du wirst den Rest tun. Danke dafür. Danke, dass wir das beten dürfen, auch für unser Land beten dürfen, das diesen Blick so verloren hat, dass du lebst und dass du uns helfen möchtest, dass du uns nicht beeinträchtigen möchtest, sondern dass du unser Leben erfüllen möchtest. Danke dafür. Und danke, dass wir gemeinsam beten dürfen, das, was du uns gelehrt hast. Und das wollen wir miteinander tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.